Ja, ich freue mich, hier sein zu können. Ich muss mal meine Uhr ausziehen. Ich habe eine halbe Stunde. Ja, ich habe auch diese Einladungszettel bekommen, an die habe ich mich auch gehalten. Gebet versetzte Berge ist zum Glück noch mal korrigiert worden. In der ganzen Kirchengeschichte ist noch kein Zwerg versetzt worden, aber auch noch kein Berg. Das ist eine Übertreibung, wie wir sie auch gebrauchen, mit dem Kopf durch die Wand gehen, ist ähnlich, nicht wahr? Jesus sagte, wenn ihr betet, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, versetze dich. Berge, ist natürlich im übertragenen Sinn gemeint. Berge sind oft Probleme in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob hier alles unleidliche Leute sitzen. Das Mädchen sagt ja, wenn alle Wünsche erfüllt würden, wäre ich unausstehlich. Ich wünschte, wir wären alle unausstehlich. Aber das Leben funktioniert so nicht. Manchmal geht gar nichts mehr. Auf diesem Zettel steht, gibt es bei dir Zeiten, in denen du nicht vorankommst? Leider ja. Wir rufen diese Situationen nicht herbei. Wir wünschen sie uns nicht und doch ist es so. Wir stecken immer wieder drin. Ob fromm oder nicht fromm, spielt keine Rolle. Wir stecken drin. Eine Amerikanerin namens Pamela Reeve sagt, Glaube ist gewachsen in Not, Enttäuschung, Frustration, Konflikt, Versagen, Verlust, nicht durch Bleiglasfenster oder fromme Requisiten. Nun, all das kann auch dazu führen, dass Menschen sich von Gott abwenden, denn viele glauben ja, dass Glaube so eine Art Glücksversicherung sei, ist es nicht. Zu unserem Leben gehören Schwierigkeiten und Situationen, in denen wir festsitzen, so wie dieses Auto im Schlamm festsitzt. Dann denken wir, Mist, warum muss mir das gerade geschehen und so. Wir sind unleidlich. Die Bibel zeigt uns Situationen von Menschen auf, die immer wieder in solche Situationen kamen. Selbst verschuldet oder fremd spielt keine Rolle. Und in Lukas 15, ein Kapitel bei dem Evangelisten Lukas, das dreimal davon erzählt, dass Menschen etwas verloren haben. Und er ist ein Sohn, der hat etwas verloren, nämlich alles. Sein ganzes Erbe hat er verbrasst. Er weiß nicht mehr weiter, er ist in der Sackgasse. Vielleicht habt ihr mal gelesen, dass es sowas gibt oder gar erlebt, Sackgassen. Ja. Und in diesem Gleichnis lesen wir etwas, was wegweisend ist für uns. Dieser Sohn, der nicht mehr weiterkommt, der sieht seine Sackgasse, der sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der trifft eine Entscheidung, die ihm für sein Leben hilft. Ich will mich aufmachen. Wer sitzen bleibt, hat schon verloren. Egal, was wir über Gebet denken und welche Gefahren oder welche Erfahrungen wir mit Gebet haben, wenn wir nicht beten, haben wir schon verloren. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen. Oder ich will zu meinem Vater gehen für uns und will beten. Ich weiß nicht, was Gott machen wird. Er wird nicht eins zu eins immer unsere Wünsche umsetzen, aber er ist die Chance für unser Leben. Nun, im Leben dieses Sohnes, er hat vor zu sagen, ich habe gegen den Himmel. Damit meint er Gott. Die Juden haben nie Gott ausgesprochen, weil sie Angst haben, den Namen zu missbrauchen. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Da ist diese zweifache Dimension, die vertikale und die horizontale. Ich bin schuldig geworden in beiderlei Hinsicht. Beten. Manchmal sind Sackgassen Chancen für unser Leben, um neu mit Gott in Beziehung zu kommen. Frust, Enttäuschung, Konflikt, warum? Wir werden nicht immer eine Antwort darauf bekommen, aber wir werden in der Ratlosigkeit erkennen, dass es auch eine Chance enthält. Manchmal denken wir, ein Wunder wäre nötig. Ich habe den Buchtitel abgebildet, um Füße bat ich und Flügel bekam ich. Es gibt sie, diese Wunder, Diese Wunder, wo Gott in unser Leben eingreift. Wir bitten ganz klein und bekommen ganz groß. Und wenn wir in unser Leben zurückschauen und wo wir auf Erfahrungen mit Gott zurückschauen, können wir immer wieder sagen, tatsächlich, Gott ist da und Gott hat meine Situation verändert. Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, das ist im Gebiet von Kleinasien, der heutigen Türkei, in Kapitel 1, Vers 19 bis 20, er sagt, ihr sollt begreifen. Wenn wir begreifen, dann fassen wir etwas an, dann greifen wir danach, dann haben wir ein Gefühl davon, wie etwas ist. Wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, nun erklärt er diese Kraft. Ihr habt ihn noch nicht erlebt, aber ihr könnt sie erleben. Und von dieser Kraft ist gesprochen worden, nämlich als bezeugt wurde, dass Jesus Christus auferstanden ist. Paulus schreibt weiter, es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte. Also Gott wirkt mit einer Kraft an uns, die sich schon bewährt hat, als er Jesus von den Toten aufersetzt hat. Welche Chance haben wir, wenn wir beten? Wir haben die Chance, genau diese Kraft in unserem Leben zu erfahren. Aber wir müssen beten. Wir müssen nicht Gott erklären können. Wir müssen Gott auch keine Vorschläge machen, wie er unsere Probleme löst, sondern einfach beten. Und wir werden erfahren, dass er diese Kraft hat. Im gleichen Brief, Epheser 3, Vers 20, sagt Paulus, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, Dynamis im Griechischen. Als Alfred Nobel das Schwarzpulver erfunden hat, hat er seinen Bruder geschrieben, wie soll ich das nennen, was ich da erfunden habe? Und der Bruder sagte, nenn es Dynamit, nach Dynamis, Kraft. Ja, ihr sollt das erfahren. Wir können Gottes Kraft erfahren und ich gehe mal ganz weit zurück in meinen ersten Beruf. Da war ich noch Polizeibeamter. Beamter ist klar, ne? Das sind die Leute, die kriegen ihr Geld in der Geschenkpackung zur Bank gebracht, weil sie es nicht verdient haben, sondern für Däumchendrehen einfach entlohnt werden. Den Witz habe ich mal gemacht, als ich in der Gemeinde war und eine Beamtin hätte mich fast erwürgt. Also bitte, für jeder, der Beamter ist, es war ein Witz, es war ein Versuch von einem Scherz. Ja. In der Zeit, als ich Polizeibeamter war, wir waren sehr jung Polizeibeamte. Ich war schon mit 19 auf der Straße gestanden. Ich konnte mit 19 mit einem Maschinengewehr da stehen, konnte mit 19 einen 40-Tonner beschlagnahmen, aber ich konnte weder heiraten noch ein Auto mieten, weil ich noch nicht erwachsen war. Ne? So Meschugge waren damals die Gesetze. In diesem prallen Alter, ich habe trotzdem geheiratet mit 19, nebenbei bemerkt, weil ich so fast erwachsen war schon, aber in diesem Alter stand ich auf der Straße, nämlich in Frankfurt am Main. Wir Pfälzer wurden ausgeliehen an das Land Hessen. Pfälzer, das erklärt Ihnen auch meinen Slang. Wir wurden ausgeliehen nach Hessen, dort gab es Straßendemos. Wir bildeten eine Polizeikette, also der Absperrung, niemand konnte mehr durch. Hinter uns die Wasserwerfer, die hatten Gaspatronen aufgeschraubt und mit Wasserwerfern über unsere Köpfe die Demonstranten gespült. Und vor uns Leute mit Eisenstangen oder mit Steinschleudern, wo sie dann Muttern verschossen. Links und rechts sackten Kollegen zusammen, getroffen, entweder von einer Eisenstange oder von einer geschossenen Mutter. Und ich hatte Angst. Angst, riesige Angst. Es war wie ein Bürgerkrieg. Ich konnte ja nicht nach hinten zurück und nicht nach vorne. Ich war ganz jung, Christ. Und da habe ich gebetet, Herr, gib mir ein Zeichen, dass du mir beistehst. Gib mir ein Zeichen, dass du da bist. Es war verblüffend. In einer der Kampfpausen kam von hinten ein Vorgesetzter, klopfte mir auf die Schulter und sagte, schau mal, das hat mir so ein Idiot, das war seine Redeweise, ich würde das gar nicht sagen hier, ich zitiere nur, das hat mir so ein Idiot gegeben für dich. Ich nahm das Ding in die Hand, es war ein Flyer, einen Flyer von einem Christen mit dem Spruch, den ich hier abgebildet habe, Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Wahnsinn, nicht wahr? Wahnsinn. Absoluter Zufall, werden Menschen sagen, ohne Gott. Aber ich habe so viele Zufälle erlebt, dass es kein Zufall mehr sein kann. Und darum, Gott ist souverän. Zufälle sind blind, die haben keine Richtung, die passieren und keinen Zweck. Aber das hier hatte doch Zweck. Eben habe ich gerade gebetet, Herr, gib mir ein Zeichen, dass du da bist. Und da kam es, ein Traktat für einen angstvollen Polizisten. Ich habe das Ding eingesteckt und bin voller Mut. Stand ich wieder da, aber nicht lange, da kam so ein Brecher, so ein Typ, hat eine Fahrradkette um den Hals. Die Leute schlagen manchmal mit Fahrradketten, das zieht richtig und tätowiert und er steuert auf mich zu. Ich sagte, aber Herr, eben hast du doch gesagt, ich stehe dir bei. Oh Mann, ich hätte fast in die Hose machen können, weil er steuerte auf mich zu, nicht links, nicht rechts. Rechts von mir die Hauswand, links der Kollege und auf mich. Ich bin vor Angst fast vergangen, habe gebetet, aber so ein Meter vor mir zieht er seine Hundemarke raus. Er war von der Kripo, oder? Und ja, es war ein verdeckter Ermittler. Ja, Gebet versetzt Berge. Aber Gott lässt uns manchmal ganz nah an den Abgrund kommen. Oder Gott lässt uns drin sitzen. Und wir haben keine Denke, wie kann das weitergehen. Das ist die Realität. Dass wir Christen verschont werden oder dass wir es besser haben, ist christliche Folklore. Das ist nicht das, was wir erleben. Okay, ich komme zum nächsten. Beten wird überhört. Das Problem haben wir doch manchmal. Wir beten und es tut sich nichts. Wir reden und wir haben den Eindruck, ich rede gegen die Decke. Unser Problem ist doch, dass wir Gott weder sehen, noch hören, noch riechen, noch schmecken, noch anfassen können. Wo ist er denn? Wo ist er denn nun? Und so manches Mal habe ich die Frage gehört. Meine Zwillingsschwester, die hat mal gesagt, wo ist er denn nun, euer Gott, von dem ihr sagt, dass ihr Wunder tun könnt? Das war nach 2 Jahren Bibelschule. Meine Frau und ich haben ausgerechnet, was wir brauchen, wenn wir aus den Berufen gehen, um durch diese Zeit der Ausbildung zu gehen, wo wir nichts verdienten, sondern geben mussten. Mein Vater fragte, wovon wollt ihr leben, wenn ihr nichts bekommt? Ich sagte, der Herr wird für uns sorgen. Aber in so einem Ton, wie Teenager halt eben reden, in einem Ton so ein bisschen herablassend, nicht wahr? Teenager sind ja Leute, die entdecken, dass ihre Eltern von gar nichts eine Ahnung haben. Ne? Die wundern sich, dass sie ein Smartphone in der Hand halten können. Die erklären ihnen Liebe und Gott und die Welt, die wissen alles. Und so war ich, nicht wahr? Was ich sagte, war zwar richtig, aber so ein bisschen im Brustton der Herablassung. Ich sagte, Gott wird für uns sorgen. Mein Vater sagte, in 2 Jahren werdet ihr auf dem Zahnfleisch kriechen. Und genau das taten wir. Wir hatten nämlich kein Geld mehr. Unsere erste Tochter war von der Hüfte ab gelähmt und wir hatten ein Problem. Wir waren in der Schweiz, sie war entbunden, privat, das hat schon Geld gekostet. Die Arztkosten auch nochmal. Das Geld ging schneller über den Tresen, als wir es verdient haben. Und dann hatten wir nichts mehr. Nichts. Ein krankes Kind, keine Ahnung, wie geht es denn weiter in unserem Leben? Ich habe mich beworben als Pastor oder Prediger, aber keiner wollte mich. Bruder, hier haben Sie das Spritgeld, war schön und das war's, nicht wahr? Ich saß fest, wir saßen fest. Meine Schwester fragte, wo ist er denn nun, euer Gott? Ich sagte gar nichts. Manchmal ist es dran, die Klappe zu halten. Wir müssen Gott nicht erklären, wenn wir nicht erklären können. Und Gott lässt uns manchmal an diesen Punkt kommen, wo wir keine Erklärung mehr haben. Aber Vertrauen setzt genau dort an. Ich bin vor Gott und sagte, du hast es gehört. Es ist nun deine Sache, etwas zu tun. Ich habe dir vertraut. Gott hat uns tatsächlich durchgetragen. Es ist unfassbar. Wir haben noch mal 2 Jahre Ausbildung machen können. Ich konnte noch Hebräisch und Griechisch lernen und mich weiterbilden und habe dann direkt eine Arbeit bekommen. 2 Jahre, in denen wir nicht verhungert sind. Ich sehe zwar ein bisschen so aus, aber bin es nicht. Es ist einfach Tarnung. Nein, meine Figur ist wichtig für jemanden im Missionswerk. Wir leben ja von Spenden. Und weil wir von Spenden leben, behalten sie mich. Denn wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, ziehe ich mein Hemd aus. Die Leute sehen meine Rippen, stecken mir einen Geldschein da rein. Und dann haben wir wieder was. Und so, das geht nicht bei allen Leuten. Und 2 Jahre. Und ich habe erlebt, die Raben von Elia fliegen immer noch. Gott hat seine Möglichkeiten, uns durchzubringen. Gott ist absolut treu in dem, was er sagt. Wenn wir beten, können wir uns alles Mögliche, erbitten. Herr, lass einen Ferrari vom Himmel fallen. Wird in der Regel kaum geschehen. Aber wo wir uns an Verheißungen festmachen, haben wir einen festen Grund. Und darum, Gebet muss natürlich an Verheißungen sich festmachen. Wir können nicht irgendeinen Unsinn erbitten. Und dann geschieht manchmal gar nichts. Nichts, gar nichts. Das ist die Anfechtung. Aber Vertrauen erweist sich doch gerade darin, dass wir nicht sehen, nicht schmecken, nicht hören, nicht fühlen und trotzdem festhalten. Ich denke manchmal, wenn Gott so aus der Ewigkeit hineinschaut in unser Leben und er sagt, komm mal her, die betet ja immer noch, obwohl sie noch nichts erlebt hat. Und dann ist Gott stolz auf uns, wenn wir beten, weil wir damit zeigen, wir vertrauen dir. Es gibt Situationen, und ich habe hier einige Texte aus Psalmen abgedruckt, wo Menschen genau in der Situation sind. Psalm 17, Vers 6. Ich rufe dich an, mein Gott. Du hast eine Antwort für mich. Hab doch ein offenes Ohr und hör auf mein Gebet. Herr, ich habe das Gefühl, ich rede gegen die Wand. Tu etwas, nicht wahr? Das macht die Bibel so lesenswert. Sie geht ins Leben hinein und zeigt, wie haben Menschen denn empfunden? Wir sind doch nicht die Ersten, die auf dem Zahnfleisch gehen. Wir sind doch nicht die Ersten, die Probleme haben. Alle anderen vor uns hatten das auch. Oder Psalm 30, Vers 11. Höre, Yahweh, und schenke mir Gunst. Yahweh ist der Eigenname. Luther hat immer Herr. Und schenke mir Gunst. Sei du meine Hilfe, Yahweh. Er weiß, zu wem er redet und ruft. Oder Psalm 55, Vers 2. Gott, höre auf mein Gebet. Entzieh dich nicht meinem Flehen. Herr, mach doch, tu doch etwas. Wenn wir das lesen, ahnen wir nur, in welchen Schwierigkeiten die Leute steckten. Sie haben nicht abgedreht und gesagt, ist doch alles Firlefanz, sondern sie blieben dran. Wie sagte Pamela Rees, Vertrauen wächst eben nicht hinter bleiverglasten Fenstern und bei Reliquien, sondern gerade in diesen Situationen. Schwierigkeiten führen dazu, dass wir entweder aufgeben und scheitern oder dass wir stärker werden, dass wir Erfahrungen machen mit Gott. Ah, ich habe nicht weitergeschaltet, deswegen hätten Sie doch was gesagt. Genau. Beten wird aber auch gehört und erhört. Wir lesen das in der Bibel, aber es ist zu wenig, wenn wir es in der Bibel lesen. Wir müssen es selber erleben. Denn was früher war, war früher. Was jetzt ist, das zählt. Die wichtigste Zeit ist immer das Jetzt. Da heißt es, Psalm 28, Vers 6, gelobt sei Yahweh, denn er hat mein Flehen gehört. Gehört das zu unserer Biografie? Gehört das dazu, dass wir sagen können, ja, es stimmt, ich habe das erlebt. Wie gut, wenn wir es notieren. Wie gut, wenn wir es nicht vergessen. Ich habe so eine China-Glatte, da schreibe ich immer wieder rein und jetzt mehr in ein Word-Dokument schreibe ich rein, weil ich vergesse. Und das jetzige Problem ist immer das Größte. Ich denke immer, ja, was früher war, aber jetzt geht überhaupt nichts mehr. Das ist ein Gefühl, nicht wahr? Die augenblicklichen Berge sind immer die größten. Psalm 66, Vers 19. Gott aber hat mich erhört. Er hat auf mein Beten geachtet. Diese Erfahrung macht uns glaubwürdig. Wir können ja den Leuten alles Mögliche an die Backe nähen über Gebet. Die können es glauben oder nicht. Wichtig ist, dass wir die Erfahrung haben. Wir können ja religiöse Wahrheiten abspulen, die bewirken nichts. Aber wo wir Gott erlebt haben, werden die Leute uns angucken und schauen, wirkt er oder sie glaubwürdig? Und dann nehmen sie es an. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ihr werdet diejenigen sein, die von mir berichten. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass ihr Theologie wasserdicht weitergibt. Da haben die Leute eh keine Ahnung von Theologie. Aber sie haben Ahnung vom Leben. Und sie haben Ahnung, ob der Mensch, der vor ihnen steht, glaubwürdig wirkt oder nicht. Ich habe das auch schon oft bei Nichtchristen erlebt. Wenn ich Langeweile habe, beerdige ich Leute als freier Beerdigungsredner, weil ich dann einfach mir sage, es ist noch mal eine Chance bei der Beerdigung. Das ist eine schwierige Situation. Und ich möchte sie nutzen, dort, wo die Herzen verwundet sind, Wort Gottes hineinzulegen. Und ich merke manchmal in den Flackern der Augen, wie sie hören, wie sie verstehen, wie in die Situation hineingesprochen wird. Psalm 120, Vers 1, zu Jahwe rief ich in meiner Not und er antwortete mir. Wie gut, wenn diese Erfahrung in unserem Leben auch da ist. Beten und verstanden werden. Wünschst du dir jemanden, der immer ein Ohr für dich hat, wenn es dir so geht? Also, das steht überall drauf. Genau. Beten und verstanden werden. Das Größte an Gott ist, dass er klein wurde, dass er Mensch wurde. Wenn wir beten würden zu einem Gott, der abgesondert im Himmel wäre, der überhaupt keine Ahnung hat, wie es ist, wenn man Hunger hat, wenn man Liebeskummer hat, der keine Ahnung hat, wie es ist, wenn man arbeitslos ist, wenn man krank ist, können wir sagen, naja, gut, hast keine Ahnung, wie es mir geht, du solltest mal Mensch sein. Und genau das hat Gott gemacht. Gott hat sich entschieden, in unser Elend hineinzukommen. Er hat sich entschieden, in Dreck und Speck zu leben, wie wir. Und er kennt das alles. Jesus war noch nicht mal auf der Welt. Da musste seine Mutter schon nach Bethlehem, weil die Volkszählung war. Für eine schwangere Frau wäre eine Couch angenehmer gewesen, Beine hoch und sich vom Mann einen Drink geben lassen und warten, bis das Kind kommt, nicht wahr? Nee. Und dann keine Unterkunft. Kaum war er geboren, sind Soldaten rum, um die Kinder zu massakrieren, und sie haben sie massakriert. Jesus ist in eine Welt gekommen, die grausam, die furchtbar war. Er kannte das. Er war Flüchtling, noch ehe er die ersten Worte redete. Die Situation, Migrant sein, fremd sein, wer versteht mich denn, in einer arabischen Welt zu leben, in Ägypten und so, geflüchtet, nicht verstanden, falsch beschuldigt, abgelehnt. Die ganze Bandbreite menschlichen Elendes hat er doch erlebt. Er wurde verratet, verleumdet, verlassen, gefoltert, zum Tod verurteilt und selbst am Kreuz haben die Leute sich noch das Maul zerrissen. Er kennt das alles. Und dann noch halbnackt da rumhängen, nicht in schönen Kleidern oder Wahnsinn. Er kennt das alles. Voller Schmerzen, durstig. Er kennt sogar den Tod und das Grab. Aber er ist auferstanden. Und hier liegt unsere Chance. Wir haben mit einem Gott zu tun, der als Schöpfer geschöpft wurde, in unser Elend kam. Es gibt nichts, was wir erleben, was er nicht kennen würde. Was für ein Gott. Hier liegt unsere Chance. Wir reden genau zu dem, der uns kennt. Wir reden genau zu dem, der uns verstehen kann. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 4, Vers 15, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wenn wir das Elend erleben, lieben wir es nicht. Aber was macht es mit uns? Alles, was wir an Negativem erleben, ist ein Minus in unserem Leben und es wird zum Plus, wenn wir es überwunden haben. Wer kann besser für andere beten als der, der das Problem kennt? Manchmal denke ich, warum lässt Gott Menschen so in die Bredouille kommen? Wenn sie rauskommen, wissen sie, wie das ist und können anderen helfen. Ich denke an die Frau, die mit 20 völlig abgewrackt war. Sie lebte auf dem Strich, um ihre Drogensucht zu finanzieren. Ihr Körper war am Ende, ihre Psyche, sie war völlig am Ende. Ging zu ihrer Lehrerin, sagte, sie müssen mir helfen, weil die Lehrerin wirkte immer sehr kompetent. Und die Lehrerin sagte, ich? Jetzt, geht nicht, kann ich nicht. Aber ich kenne einen, der kann dir helfen, Jesus. Und diese Frau hat zum Glauben an Jesus gefunden. Und sie steht heute in der Drogenarbeit. Die sagt, ich weiß schon, was sie genommen haben an der Art, wie die lallen oder laufen, nicht wahr? Wer einen Menschen verloren hat, in Trauer ist, der kann einen anderen trösten. Wer abhängig war, wer Sucht kennt, weiß, wie sehr einem Sucht im Griff hält. Wer, ja, was immer, setzt dein eigenes Problem ein. Und dann weißt du, wo du Kompetenz hast, wenn du erlebt hast, dass der Herr in diese Situation hineingeredet hat. Beten und wettern, das ist wunderbar, denn wir sollen weitergeben das, was wir erlebt haben. Da heißt es, wie kann ich befreit werden von meinen Sorgen? Ich wollte eigentlich keine Fremdworte reden, aber ich fürchte fast, dass jeder weiß, was Sorgen sind, nicht wahr? Ja, Sorgen können so niederdrücken. Wie kann ich befreit werden von meinen Sorgen? Indem ich sie loslasse, indem ich sie abgebe. So Gott, jetzt bist du dran. Das war mein Gebet damals, als meine Schwester so geredet hat. Und Sorgen gehören zu unserem Leben. Wir können sie festhalten, wir können sie aber auch abgeben. Gott ist wie ein guter Freund an deiner Seite. Er liebt dich bedingungslos. Und dort, wo wir am Ende sind, wo wir nicht weiter wissen, können wir zu dem Herrn reden. Können wir sagen, so, übernimm du. Ich weiß nicht mehr weiter. Sorgen gehören immer wieder zu unserem Leben, zu unserer Begrenztheit. Aber wir können Sorgen einfach auch loslassen. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, werft alle eure Sorgen auf ihn. Vorher schreibt er, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Es bedeutet Demut zu sagen, ich bin am Ende. Ich bin bankrott. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Demütigt euch, indem ihr eure Grenzen bejaht, indem ihr nicht macht, wie wenn es doch noch irgendwie einen Trick gäbe oder was, sondern lasst einfach los. Sorgt für ihn, legt eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe mal was ganz Verrücktes erlebt. Das hatte etwas mit meiner Art zu leben zu tun. Ich war früher noch sorgloser als jetzt und habe mich dann oft in die Schwierigkeiten gebracht. Als ich anfing mit meinem Außendienst, da bin ich zu einem Dienst gerufen worden in Euskirchen, das ist am Niederrhein. Und ich dachte damals noch, ach, wenn du dort bist, es gab damals noch kein Navi, gab auch kein Handy, es gab vieles und nicht. Wir haben irgendwie doch überlebt. Dann dachte ich, ach, wenn du in Euskirchen bist, dann kannst du ja mal fragen, wo diese Straße ist und so. Ich habe mir noch nicht mal angeschaut, wie die Gemeinde heißt, zu der ich wollte, weil ich dachte, ach, das reicht doch, wenn ich dort bin, mache ich nie wieder. Also man lernt auch aus Fehlern, nicht wahr? Ich bin dann hingefahren, es nieselte, es dämmerte schon, es war eine Abendveranstaltung und ich dachte, ja, jetzt guck doch mal, wo du hin willst. Ich fuhr nur ein Skotter, kein Auto, es ging also das Innenlicht nicht, wie immer, und dann musste ich raus und eine Straßenlaterne. Während ich unter der Straßenlaterne stand, machte es und mein Blatt war weg. Das Blatt, wo ich lesen wollte, wo ich hin muss. Ich hatte einen Vortrag über Okkultismus und Mist, das Ding war weg. Ich dachte da nur, irgendwo ein Scherzkeks, war niemand. Vor mir ein fließendes Gewässer, es war niemand da, ich war allein auf der Straße, das Blatt war weg. Es gibt Leute, die glauben mir das nicht, aber es ist wirklich so. Ich bin dann ins Auto und ich saß auf dem Schlauch. Ich sagte, Herr, wo soll ich denn hin? Ich kann ja nicht raus. Ich kann ja nicht raus, die Leute, und fragen, sagen Sie mal, wo will ich eigentlich hin? Dann könnten Sie mir sagen, wie ich hinkomme. Ne? Die hätten mich so abtransportieren lassen. Ne? Ich konnte niemanden fragen. Ich saß richtig in der Patsche. Es war 20 vor 8, um 8 sollte das beginnen. Ich sagte, Herr, du hast dir, ich habe mich beschimpft, und, weil ich wusste natürlich, da warst du absolut dösbaddelig. Ne? Ich habe es auch nie wieder gemacht, also ich lerne auch noch, selbst jetzt noch. Und sagte, Herr, ich gebe dir noch eine Chance. Ich gebe dir noch eine Chance. Führ du mich hin. Und die meisten Leute werden es nicht glauben, aber es war so. Gott ist mein Zeuge. Ich bin durch Euskirchen gefahren, links, rechts, geradeaus, egal wie. Und weil es nieselte und so und kaum jemand auf der Straße war, ich bin einfach auf ein Licht zugefahren, dorthin. Da kamen zwei raus, Bruder Mühe, wie kommt, wir haben schon gedacht, sie kommen nicht. Ich war dort, wo ich hin musste. Ich war dort. Also, Gott war so gnädig, so, hey, ihr zwei Engel, geht mal da runter, helft dieser Blindschleiche, um dorthin zu kommen, wo er hin will. Ne? Das ist natürlich lange her, da war ich jung und ihr seht ja, ich bin heute alt, ich mache das nicht mehr so, aber wir kommen manchmal auch wir kommen auch als schlaue Leute in die Bredouille. Werft eure Sorgen auf euch, auf den Herrn, und er sorgt für euch. Gott ist also in der Lage, uns zu führen. Gott ist in der Lage, Dinge zu tun, die können wir uns gar nicht ausdenken. Erinnern wir uns noch, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir uns ausdenken können. Das war so etwas. Absolut. Über unseren Verstand hinausgehend, befreit von Sorgen leben. Aber Gott hat uns doch berufen, auch mit der Eigenart, auch mit der Oberflächlichkeit, auch mit der unbedarften Art, die wir haben. Er kennt uns, doch er hat uns brutto berufen. Und darum steht er uns auch bei. Und so können wir auch Freude im Leben haben. Sei, wer du bist. Gott hat uns dazu berufen, mit ihm zu leben. Gott hat uns berufen zu einem Leben als Schmetterling. Unser irdisches Leben ohne Gott gleicht dem einer Raupe, die kriecht am Boden und die frisst nur das Grün der Kapuzinergrässe. Meine Frau hat sich immer wahnsinnig geärgert, das war weg. Ne? Und sie hat die Rauben dann abgelesen und egal. Auf jeden Fall sagte ich ihr dann, die Rauben werden Schmetterlingen, weißt du das? Und dann haben wir einen Kompromiss gemacht. Da gab es Kapuzinergrässe zum Fressen und Kapuzinergrässe zum Angucken. Und so haben die Schmetterlinge leben können und wir Freude haben können. Sei, wer du bist. Gott hat uns dazu berufen, zum Sieg. Gott hat uns berufen, dass wir das Ziel erreichen. Gott hat uns berufen, dass wir nicht im Dreck stecken bleiben, in den wir uns vielleicht selbst verschuldet hineinmanövriert haben. Gott ist der, der souverän über unserem Leben steht und wacht. Wie können wir verändert werden? Das ist ein Prozess. Und dann beschreibt Paulus in Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch umgestalten. Das ist ein Prozess, den Gott an uns wirkt. Und hier liegt unsere Chance. Nein, wir müssen die Fehler von früher nicht wiederholen, aber wir dürfen damit rechnen, dass wer wir auch sind, Gott in unser Leben hineinwirkt. Wie sagten die Kinder am Ende? Amen, das bedeutet jetzt Schluss. Genau das ist bei mir auch. Ich sehe auch auf der Uhr. Ne? Amen.